Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Der Fohlenfutter-Podcast ist wieder da, Borussia Mönchengladbach ist wieder da, der Fußball ist wieder da, die Fans sind wieder da und auch Yannick Sorgatz ist wieder da. Nach seiner Elternzeit kehrt er zurück in unsere Redaktion und auch ans Mikrofon des Fohlenfutter-Podcasts. Yannick, erstmal natürlich Glückwunsch, eine Tochter hast du jetzt im Hause und Mutter und Kind sind wohlauf, das ist ja immer das Wichtigste. Die haben ja nun tatsächlich die meiste Arbeit gehabt in diesen Tagen, muss man ja sagen. Aber natürlich stolzer Vater jetzt. Und die Tränensäcke sind nicht ganz so Derrick-esk, wie man vielleicht vermuten könnte.
Nee, es hält sich in Grenzen.
Nein, es hält sich noch in vernünftigen Grenzen. Das heißt also, das Kind macht euch nicht die total unruhigen Nächte. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, Glückwunsch zum Nachwuchs.
Ja, vielen Dank. Ist auch schön, wieder hier dabei zu sein am Mikro. Und was ein Timing, oder? Wir haben ja noch die letzte Saison zusammengefasst am, ich glaube, 24.05. Eine Woche später war das Kind dann da, ich in Elternzeit. Und jetzt pünktlich zum Vorbereitungsstart, pünktlich zur Ankunft von Adi Hütter wieder da. Ja, als sei es genau so geplant gewesen. So machen es die Profis, ne?
Genau, Timing ist alles. Das haben wir ja nun oft gelernt. Und Adi Hütter ist jetzt da. Du hast es schon gesagt, er hat seine Einstandspressekonferenz gegeben, hat sein Einstandstraining absolviert. Und wir waren natürlich in beiden Fällen live dabei in der ersten Reihe, wie sich das gehört, für die Rheinische Post, für RP Online und haben einige Eindrücke eingesammelt. Und ich glaube, Yannick, es hat sich viel von dem bestätigt, was wir schon in unserem Podcast, den wir Adi Hütter gegönnt haben, nachdem klar war, dass er Trainer wird, die sich bestätigt haben, nämlich, dass er ein Trainer ist, der wirklich gut zu Borussia Mönchengladbach passt.
Ja, so ein bisschen die Grundthese, die wir hatten, ist ja auch, dass von in ihm viel seiner Vorgänger steckt, also Favre, Schubert, Rose und Hecking und Rose, das wäre die richtige Reihenfolge. Er hat jetzt noch nicht viel verraten, er hat schon was von sich gezeigt. Das war ein Kennenlernen, würde ich einfach mal sagen, ein sympathisches Herantasten, wie ich es genannt habe. Er hat vor allen Dingen, das ist dir auch schon aufgefallen, rhetorisch vielleicht nicht so viel gewagt wie Marco Rose, was ihm aber dann langfristig auch zugutekommen könnte. Ich finde, die Attribute, mit denen ein Trainer dann so eine Mannschaft beschreibt oder einen Verein beschreibt, die sind immer ganz interessant. Bei ihm war es, dass es ein toller Verein ist. Wir alle erinnern uns an das Lässig von Marco Rose und dahinter steckt dann schon eine unterschiedliche Herangehensweise.
Genau, also was auffällt, ist einfach, dass Adi Hütter sich schon sehr, sehr intensiv mit Borussia Mönchengladbach und ihrer Geschichte beschäftigt hat und viele Dinge dann auch aus dem Stegreif und auch über würde ich jetzt mal sagen, erlesenes Wikipedia-Wissen hinaus aufgezählt hat. Er war zwar noch nicht im Museum, obwohl er im Borussenhotel wohnt, aber er wusste schon, glaube ich, worum es hier geht bei Borussia Mönchengladbach und weiß, worum es geht. Und du hast es ja schon gesagt, einfach dieses lässige Verein, das ist so lässig am Niederrhein und Borussia, naja, man...
So
man
ehrlich muss man mal sein, es ist es halt nicht. Ne? Es ist irgendwie nicht das Passende.
Genau, weil, und das wurde natürlich bei Marco Rose noch bejubelt, das darf man natürlich nicht vergessen und da dürfen wir uns auch nicht ganz aus der Verantwortung stehlen, denn da haben wir ja auch alle gesagt, das hört sich aber gut an und wir wollen da jetzt auch nicht den Stab drüber brechen, aber Adi Hütter hat es halt eine Nummer kleiner gemacht und darum würde ich mal sagen, es gab ja da bei Marco Rose immer diese Vergleiche mit Jürgen Klopp, die, das muss man Marco Rose zugute halten, ihm auch nicht immer gepasst haben, die ihn auch ziemlich unter Druck gesetzt haben, aber bleiben wir mal in diesem Bild und sagen, im Vergleich zu Marco Rose, der ja schon so ein bisschen messiashaft hier begrüßt wurde, auch von den Fans, auch von den Journalisten teilweise, ist dann jetzt Adi Hütter eher the normal one, was aber nicht gegen seine Qualität spricht, sondern er ist einfach ein Trainer, der jetzt kommt und der viele Attribute in sich hat. Du hast es schon gesagt, vieles von dem, was die vergangenen Trainer bei Borussia geleistet und gemacht haben, findet sich da wieder. Auch das hat Max Eberl ja bestätigt in der Pressekonferenz und ja, wenn man ihn dann auf dem Platz stehen sieht, den Adi Hütter mit seiner Stoppuhr, mit den verschränkten Armen, dann macht das schon so ein bisschen den Eindruck, Trainer, Arbeiter, der anpacken will. Und genauso, finde ich, kommt er auch rüber. Jemand, der richtig Lust hat auf den Job, das hat Max Eberl auch gesagt, Adi Hütter natürlich auch, aber man merkt es auch. Man merkt es, dass er sich voll auf diese ganze Geschichte einlässt. Und das ist ja erstmal für die ersten Tage. Man mag jetzt sagen, naja, es ist ja auch ganz gut, wenn man das tut, aber ich finde, das ist erstmal eine gute Botschaft, die dann bei den Fans ankommt und die zeigt, dass hier ein Trainer ist, der mit Borussia Mönchengladbach etwas bewegen will. Mit Borussia Mönchengladbach.
Ja, er kommt halt ohne diese großen Vergleiche im Haften jetzt nicht irgendwelche großen Slogans, Schlagwörter, was auch immer an. Die Lorbeeren, die er sich verdient hat, die kann man seiner Vita ablesen, seiner Erfolgsliste, dass er halt Meister geworden ist in Österreich, Meister in der Schweiz, sicherlich deutlich beeindruckender, der Meistertitel mit den Young Boys Bern in der Schweiz nach vielen, vielen Jahren und dann auch jetzt ja eine Serie begonnen, fortgesetzt von seinem Nachfolger Gerardo Seoane, jetzt Trainer in Leverkusen, da wird man sich schon am zweiten Spieltag sehen. Ja, und dann die 3 Jahre in Frankfurt, da hat er gesagt, irgendwann ist, also es hätte sich erstmal angefühlt wie fast 4 aufgrund der ganzen Europaspiele, das ist ja auch das, was am meisten hängen geblieben ist, dieses Halbfinale, das er da 2019 erreicht hat, im Elfmeterschießen am Finaleinzug gescheitert gegen den FC Chelsea, den jetzigen Champions-League-Sieger. Ja, da hat er gesagt, irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man auch was Neues machen will und das den Punkt wird sicherlich irgendwann bei ihm, wenn er nicht ihm aufgezwungen wird, auch in Gladbach kommen. Aber jetzt hat er sich erstmal hier was vorgenommen. Er, sag ich mal, hat nicht allzu viel gewagt, was ihm irgendwann dann um die Ohren fliegen könnte. Aber er hat schon was dagelassen. Er hat ja auch gesagt, dass er attraktiven, begeisternden Fußball spielen lassen will. Das ist schon etwas, wo er sicherlich dran gemessen wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vielleicht auch. Ja, je besser das klappt, desto länger wird er daran gemessen werden. Ja, und jetzt beginnt eben eine Phase, in der etwas entstehen kann, entstehen soll, in der sich die Dinge finden, man sich kennenlernt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Überschrift jetzt dieses ersten Wochenendes, über das wir quasi reden. Es ist das große Kennenlernen erstmal. Adi Hütter lernt Borussia kennen, Borussia lernt Adi Hütter kennen und ja, dann geht's an die Arbeit.
Ja, und was auffällt, ist, dass er eben extrem viel kommuniziert. Er hat sich jetzt zum Beispiel nach dem Sonntagstraining noch mit Lars Stindl, Chris Kramer und Toni Janschke nochmal zurückgezogen. Es wurde geplaudert. Wahrscheinlich natürlich über Borussia, natürlich über fußballerische Dinge, vielleicht auch über andere Sachen, aber einfach um sich mal kennenzulernen, das hat Chris Kramer später gesagt, dass es eben genau darum geht, sich erstmal aneinander heranzutasten, aneinander zu gewöhnen. Ich glaube, dass Adi Hütter, gerade wenn man mal über seine Titel hinaus seine Arbeit betrachtet, eben dass sich dann zeigt, wie wertvoll er eben oder warum er eben der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach ist. Er hat eben in Bern einen Club, der schon immer so ein bisschen oben mitgekitzelt hat, dazu gebracht, diesen Meistertitel nach vielen Jahren wieder zu holen. Hat es dann aber so nachhaltig aufgebaut, dass sich daraus dann ein Serienmeister entwickelt hat. Und das ist ja die Kunst, Dinge zu hinterlassen, auf denen man wirklich Gutes aufbauen kann. Das wird sich vermutlich jetzt auch bei Eintracht Frankfurt zeigen. Natürlich wird sich dort die Mannschaft extrem verändern, aber so war es ja auch in Bern immer. Und das ist eben der zweite Faktor. Adi Hütter ist jemand, der Spieler eben aufbauen kann. Wir denken da an Dennis Zakaria, den sich Borussia geholt hat. Wir denken an Jibril Sow, den er in Bern aufgebaut hat, später in Frankfurt. Beide waren jetzt Teil der Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Also Adi Hütter ist jemand, der Spieler entwickeln kann, der Mannschaften entwickeln kann, zu Erfolgsmannschaften machen kann. Aber, und das darf man nicht vergessen, er ist ja wie Marco Rose auch einer, der in Salzburg gearbeitet hat, also im RB-Kosmos gearbeitet hat, dort auch groß geworden ist als Trainer mit. Ja, und dort kommt natürlich dann auch sein Anspruch her, wirklich auch was zu reißen. Und ich fand es auch gut, wie er dann gesagt hat, also es wird um Europaplätze gehen, aber er hat es dann schon vermieden, sofort die ganz große Nummer auszupacken, sondern er hat von Europa gesprochen. Er weiß, ja, wie gut sich das anfühlen kann durch die Zeit bei Eintracht Frankfurt. Und auch da kann man große Dinge tun in der Europa League. Und er hat sich einen Maßstab gesetzt, der passt zu Borussia Mönchengladbach. So würde ich es nennen.
Er hat es ziemlich oft geschafft, logische, erwartbare Sachen zu sagen, bei denen man dann aber trotzdem denkt, ja, das passt, das ist ja gut. Also Natürlich, was soll Borussia auch sonst spielen, wenn nicht um Europa? Also ich glaube, wenn er jetzt gesagt hätte, wir wollen möglichst früh den Klassenerhalt klar machen und dann schauen wir weiter, dann wären wir irritiert gewesen. Wir wären irritiert gewesen, wenn er gesagt hätte, wir wollen auf jeden Fall um die Champions League spielen. Da gehört Borussia Mönchengladbach hin. Somit, ja, hat er überzeugt mit dem Erwartbaren. Das ist ja eigentlich auch völlig in Ordnung zum Start. Da kann man nichts gegen sagen. Und ich finde es wirklich interessant, du hast jetzt gerade mal seine RB-Vergangenheit angesprochen. Also er steckt ja altersmäßig genau zwischen Dieter Hecking und Marco Rose. Und ja, erfahrungsmäßig vielleicht sogar auch, kann man sagen. Rose, das war ja seine erste Bundesliga-Station. Er kam halt 2 Jahre Liga in Österreich hinter sich als Cheftrainer bei den Profis. Und vielleicht auch typenmäßig kann man vielleicht sogar auch Schnittmengen sehen. Keine Ahnung, müssen wir nicht übers Optische sprechen, ob er da sogar auch in der Mitte zwischen Hecking und Rose steckt. Also ja, deswegen ein Start, der alles hatte, was man so von ihm erwartet hat, der aber auch nur ein Start war, das muss man natürlich auch sagen. Also es war jetzt keine Rede, die man jetzt noch wahrscheinlich über Jahre zitieren wird, wo man sich viele Mission Statements, wie es dann in der Wirtschaft heißt, rausziehen wird. Aber ja, ein sympathisches Herantasten, wie ich es genannt habe in meinem Kommentar.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, wie man einen Adi Hütter dann auch vielleicht eingeschätzt hat, dass er eben nicht ganz so vollmundig unterwegs ist und auch gar nicht so vollmundig angekündigt wird, sondern Max Eberl hat eigentlich das wiederholt bei der Pressekonferenz, was er vorher auch schon gesagt hat, dass er den passendsten Trainer für Borussia Mönchengladbach geholt hat, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich, aber eben einen der viele Aspekte, die Borussia Mönchengladbach als Verein auch jetzt in diesen Corona-Zeiten eben bedarf, eben einen Trainer, der gut mit jungen Spielern arbeiten kann, weil eben nicht die große Kohle da ist, weil eben die Champions League Kohle auch nicht da ist. Also dieser Glanz wird ja Adi Hütter in seiner Zeit als Trainer weiterhin verwehrt bleiben, eben auch in der Champions League zu spielen. Er ist sowohl in Salzburg als auch in Bern nach der Qualifikation für die Champions League hat er den Verein gewechselt, bewusst also die Champions League liegen lassen, hat dann in Frankfurt diesen grandiosen Ritt bis ins Halbfinale der Europa League hingelegt, auch mit einer Mannschaft, von der man es nicht zwangsläufig erwarten konnte, dass sie eben so weit kommt, so überzeugt. Und deswegen, also ich glaube, dass Adi Hütter sehr, sehr gut vorbereitet ist auf Borussia Mönchengladbach in vielerlei Hinsicht. Und er wird aber auch an Ergebnissen gemessen werden. Es wird ein krasses Auftaktprogramm mit Bayern München und einigen extrem schweren Auswärtsspielen zum Start. Also da hat ihm der Spielplan jetzt nicht gerade eine große Bescherung zukommen lassen. Aber ich glaube, dass Adi Hütter, wenn man sich so seine Ergebnisse auch der vergangenen Saisons anschaut, gerade an solchen Spielen richtig Spaß hat. Er hat Erfahrung, er weiß, wie man mit sowas umgeht. Er wird auch damit umgehen können, dass Borussia Mönchengladbachs Kader im Moment noch relativ fluide ist, dass eben bei vielen Spielern noch nicht klar ist, ob sie dann bleiben oder gehen. Wer kommt da neu? Es gibt klare Pläne, wer kommen soll, wenn der und der geht. Aber man weiß halt nicht, wer geht. Also Spekulationen, wir werden uns gleich noch ein bisschen drüber unterhalten. Aber Adi Hütter ist, glaube ich, einfach vorbereitet auf diese ganze Situation und passt genau deswegen optimal.
Wir lassen uns auch überschwenken zu unseren Eindrücken der ersten beiden Trainingstage. Wir waren ja bei beiden Einheiten im Borussia-Park, besucht von einmal 1.300, einmal 1.500 Zuschauern. Also 1.300 und 1.500 mehr als in den vergangenen, 9 oder 10 Monaten. Es ist ja eine spezielle Konstellation. Ich habe das mal nachgeguckt, war mir auch so gar nicht klar. Also erstmal ist es ja ein seltener Fall, dass ein Trainer bei Borussia zum Saisonstart übernimmt und dann auch noch nach einem Turnier oder während eines Turniers, muss man sagen. Die EM läuft ja noch. Das war nur bei Jupp Heynckes 2006 so und damals waren jetzt Borussen auch noch nicht so sehr vertreten bei der WM, muss man sagen, wie es jetzt bei der EM der Fall war. Also ja, letzten Endes gibt es eigentlich 2 Vorbereitungen. Es gibt die mit dem jetzigen Kader und es werden nach und nach die EM-Fahrer und eben auch in den meisten Fällen Stammspieler zurückkommen. Teil 1 der Vorbereitung mit vielen, vielen Jungen, mit ein paar Ü30ern und Arrivierten wie Lars Stindl, Christoph Kramer, Toni Janschke, Patrick Herrmann. Was ist dein Eindruck dieser ersten beiden Tage?
Ja, also erstmal hat man ganz klar gemerkt, dass alle Spieler doch extrem froh waren, dass der Ball wieder rollt, dass man nicht mehr nur die Europameisterschaft am Fernsehen schaut, da auch noch vorgeführt bekommt, auch wenn das natürlich so aus Corona-Sicht alles immer so ein bisschen fragwürdig ist, aber trotzdem vorgeführt bekommt, wie es ist, wenn die Stadien wieder voller Fans sind, wenn Stimmung im Stadion ist. Und jetzt kamen sie dann ins Stadion eingelaufen. Es waren dann eben diese 1300 Menschen da beim Trainingsauftakt auf der Nordkurve und da, wo vorher halt monatelang nur Beton gewesen ist. Das darf man ja nicht vergessen. Und ich fand dann einfach Patrick Herrmann überragend. Ich glaube, der ist gleich 10 Zentimeter größer geworden. Er hat auch sich nochmal richtig beeilt, um als Erster auf dem Spielfeld zu sein. Hat dann gleich rübergeklatscht zur Nordkurve. Also hat dann später, ich habe noch kurz mit ihm gesprochen, hat dann auch später ganz klar gesagt, das wäre für ihn wirklich schon fast ein erhebendes Gefühl gewesen, dass die Leute wieder da sind. Für ihn ganz, ganz wichtig. Für ihn sein Elixier, sein Zaubertrank, der ihm nochmal neue Kraft gibt. Und er hofft wirklich, dass jetzt einfach die Leute da bleiben dürfen. Und hat das ganz, ganz klar genossen. Die anderen natürlich auch, mal wieder Applaus zu bekommen für Torwartparaden, für Torschüsse. Die Leute waren dann natürlich auch sehr spendabel, was das angeht, haben im Prinzip alles beklatscht, was passiert ist. Aber wie gesagt, gutes Gefühl für alle Spieler und man hat schon den Eindruck, dass sie auch alle Lust haben, mit Adi Hütter zu arbeiten. Also auch da wurde jetzt nicht in irgendwelchen Superlativen gesprochen, sondern es wurde einfach gesagt, positiver Eindruck und wir haben Lust jetzt auf diese ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist so auch die Botschaft, so die bei vielen jetzt im Moment so unterwegs ist, dass man einfach nach diesen 2 Jahren mit Marco Rose, die so Höhen und Tiefen hatten, gerade die zweite Saison, wusste man überhaupt nicht viel mit anzufangen. Ja, man ist in die Champions League gekommen, aber über allem steht dieses riesige Aber, dass alles vielleicht doch nicht so gepasst hat. Und deswegen, man tastet sich jetzt auch da wieder heran. Man hat sich wieder getroffen, Fans und Fußballer. Und ich glaube, das war so für die ersten beiden Trainingstage wirklich die Hauptnachricht. Man ist wieder zusammengekommen.
Ja, genau. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht in aller Breite, Tiefe die Spielform des Trainings analysieren. Das hat Adi Hütter ja auch selber gesagt, dass es da noch locker zugeht, dass man eher aufpassen muss, dass man nicht, also so hat man es ein bisschen verstanden, unkoordiniert auf den Ball tritt, weil man es nach 6 Wochen Pause nicht mehr gewohnt ist. Also ein wirklich da langsames Herantasten. Das dürfte dann jetzt in den nächsten Tagen schon anders aussehen. Am 10. Juni gibt es ja das erste Testspiel gegen Viktoria Köln, interessanterweise genau 2 Jahre, nachdem Marco Rose sein erstes Spiel mit Borussia hatte, damals auch im Grenzlandstadion, damals gegen den ersten FC Mönchengladbach, ein 8:0, aber mit einer schon sehr prominenten Mannschaft damals. Das wird ganz anders aussehen, weil, ich habe es gerade schon gesagt, Stindl, Kramer und Plea eigentlich die einzigen drei aus der Startelf, der Stammelf der vergangenen Saison sind. Viele, viele junge Spieler, wirklich der Altersschnitt 23,9, aber der wird schon hochgezogen von den Herren Stindl, Zippel und so weiter. Selbst Janschke, muss man mittlerweile sagen. Ne? Also das sind alles Ü30er. Auf wen gilt es da jetzt besonders zu schauen? Wer sind so Spieler, wo wir sagen, in den ersten Tagen wirft man da ein besonderes Auge drauf?
Ja, klar. Also das ist natürlich einmal Kone, der fällt natürlich auf mit seinen Rasterlocken. Ist ja auch der einzige wirkliche Neuzugang. So gesehen ist gekommen vom FC Toulouse und was man bei ihm merkt, der hat einfach Spaß am Ball. Also er nutzt jede freie Sekunde auf dem Trainingsplatz, um den Ball hochzuhalten, um den Ball zu streicheln mit dem Fuß und das gefällt mir. Denn das zeigt, dass er auch wirklich einer ist, der dieses Spiel richtig liebt und das, wenn er das auf den Platz bringt, wenn er mit dieser Freude am Arbeiten da wirklich unterwegs ist, dann wird er, glaube ich, eine Menge bewegen können. Wir hatten jetzt das Interview mit Rainer Bonhoff. Er hat gesagt, so richtig gefällt mir das nicht, wie manche Spieler jetzt so mit ihrem Job umgehen. Da müsste man sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Da wird Rainer Bonhoff, wenn er das jetzt vom Kone gesehen hat, wird sagen, Mensch, klasse, der Typ, der gefällt mir, der hat Bock auf Fußball, der ist dabei. Gilt für die meisten Borussen. Also ich glaube, Die Kritik natürlich sagt das Rainer Bonhoff auch in Richtung Borussia Mönchengladbach, dem einen oder anderen ins Stammbuch, aber war ja eher generell auch auf die Nationalmannschaft gemeint. Aber ich glaube, dass Manu Kone da einfach einen richtig guten Eindruck zu Beginn gemacht hat. Und wer für mich noch extrem wichtig sein wird in dieser Zeit, ist halt Lars Stindl, weil der wird also die Mannschaft sportlich und auch als Typ, glaube ich, führen. wird ja vorne auch so ein bisschen Integrationshelfer sein. Ich denke da an Hannes Wolf, werden wir die Tage auch noch, was haben wir was drüber zu schreiben, dass die beiden eben da möglicherweise auch ein Doppelzehner-Duo bilden. Hannes Wolf jetzt muskelbepackt, das war zu sehen, scheint auch an sich gearbeitet zu haben, scheint auch mit einem Ansatz zu kommen, ich will jetzt hier richtig was reißen. Ich fand, er hat ein tolles Abschiedsinterview gegeben.
Definitiv kein Bauchansatz auf jeden Fall.
Nein, ist eher ein Sixpack. Ja, auch eine Botschaft zu sagen, Mensch, ich habe hier richtig was in den Ferien gemacht. Ich war nicht nur unterwegs und habe es mir gut gehen lassen, sondern habe hier wirklich an mir gearbeitet und weiß, worum es geht. Wichtige Saison für ihn. Könnte an der Seite von Lars Stindl eine ganz spannende Geschichte werden. Und ja, natürlich auch ein Patrick Herrmann. Dem gönnt man es ja immer irgendwie, dass er richtig gut in so eine Saison reinkommt. Man merkt ihm einfach jetzt die Freude an, dass die Fans wieder da sind. Und ja, dann sind halt die ganzen Jugendspieler da. Für mich persönlich hoffe ich, dass der Famana Kissera jetzt tatsächlich mal richtig durchstarten kann. Der war ja nun schulterverletzt vergangene Saison, hat dann auch ein bisschen geschwächelt, hat nicht so die Einstellung gehabt, hat sich jetzt aber auch in einem Bootcamp da richtig vorbereitet und will, glaube ich, was bringen. Und das ist einer, auf den ich mich wirklich schon ein bisschen freue. Hat tolle Sachen in der U19, in der U23 schon gemacht. Und wenn er jetzt wirklich so diesen Kopf dafür hat, sich bei Adi Hütter mal durchzusetzen, dann, wie gesagt, mit der Doppelzehn vielleicht auch öfter mal die Chance bekommt, zumindest mal ein paar Minuten zu spielen, sein Debüt in der Bundesliga zu feiern. Er ist ja nun das ausgeschriebenste Talent bei Borussia und wäre der, auf den ich mich so mit richtig freue diese Saison.
Ja, es ist ja bei den Talenten immer so ein Ding. Also, ja, ich fände es wäre schon mal ein Anfang, wenn Famana Kissera überhaupt eine Minute schaffen würde in der Bundesliga. Ne? Er steht bei null und vergangenes Jahr gab es Rocco Reitz, der das Bundesliga-Debüt aus der eigenen Jugend gefeiert hat. Offiziell, also gilt Kissera ja auch als Eigengewächs, obwohl er ja schon recht fertig aus Lissabon kam. Ja, deswegen geht es so bei den ganz Jungen, er ist ja sozusagen mit 19 und dieser ganzen Erfahrung im Profibereich schon ein erfahrener Youngster, ein erfahrenes Eigengewächs. Gibt es dann auch die Fraktion um beispielsweise Luis Grabak, der da jetzt mit 18 mitmischen darf, oft gelobt auch von Roland Wirkus und Heiko Vogel aus der U23, wurde da schon hochgezogen. Da geht es ein bisschen darum, ich habe gesagt, ne, zwei Vorbereitungen, wer schafft es im Prinzip in die zweite Vorbereitung? Wer spielt dann vielleicht noch eine Rolle, wird dann immer noch mal eingewechselt in so einem Testspiel, Ende der Vorbereitung, wenn es dann gegen Groningen geht, gegen Bayern vielleicht sogar. Ja, das ist immer spannend zu beobachten, weil das einfach eine besondere Phase ist, die dann für viele natürlich auch vorbei ist, klar, realistisch gesehen, aber ja, ist immer, ich kann mich mal erinnern, bei Michael Cuisance damals, der kam zwar nicht aus der eigenen Jugend, war aber auch blutjung, wie man da gesehen hat in der Vorbereitung. Boah, das ist einer, der tastet sich heran und dann hat er wirklich auch einen schnellen Einsatz bekommen. Ja, und natürlich die große Fraktion der Rückkehrer von ihren Leihgeschäften, von denen man auch noch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Also das gilt für Keen Bennett, Andreas Paulsen und Moritz Nikolas eigentlich. Ne? Also da wird sich auch in den nächsten Wochen zeigen, was da passiert.
Ja, Paulsen, glaube ich, ist der sicherlich am meisten mit eingeplant ist im Kader. Ich glaube, der Moritz Nikolas soll relativ schnell wieder verliehen werden, weil ja andere junge Torleute da sind, die dann da eben als dritter Torwart möglicherweise im Kader sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, kein Europapokal bedeutet auch deutlich weniger Spiele. Das heißt also, der Kader ist dann schon relativ breit aufgestellt für das. Und ja, ich glaube, dass Paulsen jetzt einfach, Oscar Wendt ist weg, dass Paulsen jetzt einfach aufgebaut werden soll, dass es für ihn die Saison ist, in der er beweisen kann, dass er neben, dass er auch Rami Benzebaini auf links herausfordern kann, so wie auf der anderen Seite Joe Skelly, eben Stevie Leiner. Ich bin da sehr gespannt, weil das ist ja schon so, dass Leiner und Benzebaini da relativ wenig Konkurrenz in Anführungsstrichen haben, weil es eben zwei unerfahrene, noch wenig Leute eben, die sich erstmal entwickeln müssen als Herausforderer sind. Also haben schon da einen deutlichen Vorteil. Es ist was anderes, als wenn dann Oscar Wendt eben der Mann ist, der dir im Nacken sitzt, wo man eben weiß, wenn Rami Benzebaini ausfällt, spielt halt Oscar Wendt sicherlich anders, aber er ist einer, auf den man sich absolut verlassen kann. Ja, ich bin gespannt. Das ist sicherlich so eine Position, wo vielleicht Adi Hütter sich sogar noch was einfallen lässt. werden uns mit Sicherheit die Woche auch nochmal mit diesem Thema Außenbahnen beschäftigen. Das hängt ja auch dann davon ab, was für ein Spielsystem Adi Hütter dann für Borussia auswählt am Ende. Von daher, ja, also ich glaube, Paulsen wird schon seine richtige Chance bekommen, sich zu zeigen und auch es in die zweite Vorbereitungshälfte dann mit Sicherheit schaffen. Kissera, wie gesagt, gehe ich eigentlich auch von aus. Und ansonsten muss man schauen. Also das Nadelöhr ist schon relativ eng, würde ich sagen. Ich meine, Adi Hütter ist auch nicht hergekommen, um nur zu entwickeln. Er will auch Erfolg haben. Er will die Mannschaft zurück nach Europa führen. Er hat eine ganz extrem erfahrene Achse. Und es gibt eben nur diese Zweifachbelastung mit dem Pokal. Ja, da wird's also auch nicht so leicht werden für die Talente. Also es wird mit Sicherheit keiner was geschenkt bekommen. Und sollte dann einer richtig gut sein, dann verdient er sich diese Geschichte. Aber da muss er dann auch schon richtig gut sein.
Genau, umso beeindruckender, wenn es dann wirklich einer schaffen sollte am Ende. Ja, Joe Skelly hast du erwähnt, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ist jetzt schon ein paar Monate da, hat man wenig gesehen, mehr darüber gehört als gesehen, weil er in der U23 aktiv war, ja, wird auch seine Chance bekommen, ist tatsächlich der jüngste momentan, der da rumläuft mit 18,5 Jahren. Ein, glaube ich, später 2002er oder so. Naja, so ist das jetzt schon. Ne? Da sind Spieler geboren, die Ari van Lenz Tor gegen die Bayern 2001 nicht mehr miterlebt haben oder noch nicht miterlebt haben. Aber ja, auch ich werde. Was meinst du?
Wobei ich bei Joe Skelly vermute, selbst wenn er da schon gelebt hätte, ja, das auch nicht mitbekommen. Als US-Amerikaner.
Nein, ich meine das nur als Größenordnung, dass sie also ne, die halt beim ersten Wiederaufstieg noch nicht geboren waren oder so. Ja, das ist also, schon verrückt. Aber gut.
Er hat wahrscheinlich, könnte man eher sagen, er hat Deutschlands Niederlage im WM-Finale 2002 nicht miterlebt gegen Brasilien. Also, das wäre vielleicht die Größe, in der man.
Er hat wahrscheinlich nicht mal bewusst die WM 2006 miterlebt. Das ist ja auch schlimm.
Genau. Naja, gut. Ja, aber die Zeit geht ja voran und es ist ja gut, dass wieder junge Spieler da sind. Denn man muss ja sagen, dass in der vergangenen Saison so diese Fohlen-Geschichte schon so ein bisschen eine Mogelpackung war. Die Gladbacher Mannschaft gehörte tatsächlich die Stammmannschaft zu den Ältesten. Und das wird sich im Grunde ja auch gar nicht mal so groß ändern. Wenn man jetzt mal durchgeht, wer wahrscheinlich spielt, dann sind wir bei Jan Sommer, dann sind wir bei Lars Stindl, dann sind wir bei Stefan Leiner, dann sind wir bei Chris Kramer, die doch wahrscheinlich in der Mannschaft ihren Platz finden werden. Und das sind dann eben alles Leute, die schon über die 30 weg sind. Und da müssen sich erstmal ein paar von den Jungspunden dran vorbeimogeln. Und da sehe ich zum Beispiel bei Lars Stindl, sehe ich da keine große Chance für jemanden, weil er einfach für mich der gesetzteste der gesetzten Spieler ist, fast unverzichtbar. Jan Sommer wird jetzt nach dieser für ihn guten Europameisterschaft sowieso, ist ja immer gesetzt, also Jan Sommer spielt ja immer, von daher auch da kein großes Ding. Ja, man muss gucken. Also diese Verjüngungsgeschichte, da warte ich doch lieber erstmal ab. Da wird immer viel drüber geredet. Wir haben schon so viele Vorbereitungen gehabt, wo dann Spieler, wo man gesagt hat, Mensch, ja, da kommt jetzt was. Nehmen wir doch nur mal den Kissera. Wir waren uns doch vor einem Jahr um diese Zeit ziemlich sicher, dass er sein Bundesliga-Debüt feiern würde. Und dann war nix. Und weil irgendwie... Ja,
Auf Marlon Ritter warten wir auch immer noch.
Ja, da warten wir auch immer noch. Der hat immerhin schöne Tore in der Vorbereitung, Freistoßtore geschossen. Ja. Also definitiv. Aber wie gesagt, das Nadelöhr ist verdammt klein und auch bei Adi Hütter wird es keine Geschenke geben. Da wird es vielleicht mal ein paar Bonbons für den einen oder anderen geben. Vielleicht dann so ein Testspiel. Müssen wir noch mal darauf hinweisen. Die Gladbacher machen ja kurz bevor sie gegen die Bayern in die Saison starten, noch ein Testspiel in der Allianz Arena bei den Bayern. Und in so einem Spiel dann vielleicht als junger Spieler mal eingewechselt zu werden, ist natürlich eine großartige Geschichte. Also da gibt's schon genug Möglichkeiten. Und ich glaube auch Adi Hütter, der hat so ein bisschen das Gespür, wie er diese jungen Leute dann, das ist das, was auch Rainer Bonhoff jetzt gesagt hat, fördert, aber auch fordert. Das heißt also nicht nur das in Anspruch nehmen, wir sind jetzt mit dem Trainingslager und lassen uns da jetzt erstmal ein bisschen aufpäppeln, sondern da muss auch richtig was kommen. Das war in der vergangenen Saison nicht so. Rocco Reitz wurde, du hast es gesagt, mal eingewechselt, aber im Endeffekt war es ja dann auch nicht mehr als das. Durfte sein Trikot dann im Tunnel aufhängen, aber naja, also so richtig Bundesligaspieler, sagt man ja, ist man erst so ab 5 bis 10 Spielen und davon ist er, glaube ich, noch genauso weit entfernt wie Famana Kissera. Also wie gesagt, es ist Kopfsache, es ist aber auch eine Sache, wirklich dem Trainer zu überzeugen. Und ich glaube, es bedarf schon ein paar Sachen, um Adi Hütter zu überzeugen.
Ja, wir reden jetzt immer über den Kader, der da ist, über herausfordernde Talente, über Leute, die noch von der EM zurückkommen. Aber so richtig wissen wir ja gar nicht, wer zurückkommt, wer dann auch wirklich nächste Saison da ist und wer vielleicht noch Neues kommt. Denn es ist quasi, ja, seit unserer letzten Aufnahme, transfermarktmäßig so gut wie nichts passiert, oder? Habe ich irgendwas verpasst, seit wir Ende Mai das letzte Mal aufgenommen haben? Also ja, selbst bei Matthias Ginter, wo es irgendwie noch ein paar Verlautbarungen gab, habe ich jetzt das Gefühl, naja, man kann höchstens sagen, es wirkt etwas wahrscheinlicher, dass er nicht bleibt, als es vorher gewirkt hat. Aber selbst da alles sehr, sehr offen, oder?
Ja, natürlich. Also die ganze Sache ist fluide, so haben wir es mal genannt, in unserer Berichterstattung. Und daran hat sich einfach nichts geändert, weil ja nach wie vor so diese Domino-Geschichte noch nicht begonnen hat. Jetzt ist zwar das mit Jadon Sancho raus, dass er zu Manchester United gehen wird, aber Max Eberl hat gesagt, ja, das ist parallel zu uns passiert, das betrifft uns nicht. Das heißt also, da rockt keiner rein. Markus Thuram hätte ja theoretisch ein Ersatzmann sein können, aber Max Eberl hat nochmal gesagt, das bestehen bleibt, was Marco Rose auch schon gesagt hat, es wird ihm kein Borussen-Spieler zum BVB folgen. Das heißt also, Markus Thuram wird, wenn er geht, nicht zu Borussia Dortmund gehen. Ja, und ansonsten ist es ja wirklich sehr, sehr ruhig im Teich. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt viele Gerüchte, dann poppt mal hier wieder was auf, dann poppt mal da wieder was auf. Jetzt zuletzt ging es mal wieder um Breel Embolo, dann zwischendurch mal wieder um Florian Neuhaus, dass Real Madrid jetzt dran wäre. Aber alles, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich neue Dinge. Dann ja, und ich glaube, dass die Borussen gut vorbereitet sind. Und das war so die Hauptbotschaft, die Max Eberl und auch Adi Hütter eigentlich schon in die Richtung da ausgesandt haben. Also wenn etwas passiert, dann werden die Borussen auch reagieren. Sie haben Max Eberl hat sogar von Gesprächen gesprochen, die schon sehr weit sind, wo man im Prinzip nur noch den Haken dran machen muss. Aber ganz klar wird auch, wenn keiner geht, wird Borussia auch keinen holen können. Dann ist einfach keine Kohle dafür da, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen. Auch der Stand hat sich nicht geändert, denn der hat sich bei Borussia ja nicht geändert, seit Helmut Grashoff Manager geworden ist in den 60er Jahren. Also von daher nichts Neues im Westen und man darf gespannt sein bei Matthias Ginter insbesondere. Es wurde offenbar ein bisschen geredet, aber man hat sich da noch nicht angenähert oder wollte sich noch nicht annähern. Jedenfalls bin ich da sehr gespannt, was passiert. Und ich glaube, der Unverkäuflichste, wenn es aus Gladbacher Sicht ist, ist tatsächlich Markus Thuram. Und das wollen wir ja auch den Zuhörern nicht verschweigen. Er war beim Trainingsauftakt dabei als Zuschauer, war kurz da, wollte sich, glaube ich, ein paar Trikots holen, die er seinen Freunden im Urlaub schenken will. Machte einen gute Laune-Eindruck. Und für mich vom Gefühl her sah er jetzt nicht so aus, als wenn er jetzt irgendwie seinen Spind leer geräumt hätte, oder?
Ja, angeblich hat er sich ja eingedeckt mit Trikots, um da seine Kumpels im Urlaub zu versorgen. Aber ja, es war kein Abschied durch die Hintertür. Da bin ich mir auch sehr sicher. Und ich stimme dir auch zu, dass Thuram sicherlich, Matthias Ginter vielleicht nicht gerne hören, aber wenn er realistisch ist, auch wissen, dass Markus Thuram vielleicht der unersetzlichste ist von denen, über die jetzt immer geredet wird. Und man bei Matthias Ginter dann sicherlich irgendwann auch an den Punkt gerät, wo Max Eberl sagt, ich habe Pläne, Backups, in der Schublade. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Und Borussia wird sich da nicht bis ins Unendliche strecken, sicherlich. Es verwundert mich ein bisschen, weil ich denke, irgendwie, wenn beide wollen und man nicht weit auseinander ist, dann könnte man schon deutlich weiter sein, wenn nicht sogar schon unterschrieben haben. Aber vielleicht soll es auch wirklich nicht sein. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Viele Pläne in vielen Schubladen. Aber ja, keiner weiß noch so richtig, wann welche da aufploppt. Also ja, es wird für uns auch spannend zu beobachten, aber ich glaube nicht mal, dass wir Journalisten da jetzt unwissender sind als alle anderen, sondern dass auch im Verein einfach vieles noch unklar ist und auf dem ganzen Markt.
Das hat definitiv auch Rainer Bonhoff nochmal in einem Interview, was wir mit ihm geführt haben, bestätigt, hat klar gesagt, man muss abwarten, man muss schauen, wie es sich an anderer Stelle entwickelt und dann eben wird es eher wahrscheinlich eine Reizreaktionsgeschichte sein. Das heißt also, irgendwer wird irgendwen kaufen und dann wird Borussia irgendwo irgendwen holen, der jetzt schon auf dem Zettel steht, den Max Eberl vielleicht auch gerne hätte, aber jetzt nicht so kann, wie er will. glaube ich auch, dass er gerne dem Kader neue Akzente zuführen würde, um einfach auch Adi Hütter vielleicht nochmal so ein bisschen neue Variationsmöglichkeiten zu geben. Aber wie gesagt, im Moment Stillstand in der ganzen Geschichte und Abwarten ist angesagt.
Ja, Pragmatismus in Sachen Transferplanung und ich finde, wenn man über Ablösesummen spricht, das Cousin ja immer viele Zahlen, auch viel Realismus. André Silva ist diese Woche gewechselt für ein Gesamtpaket von ungefähr 30 Millionen Euro von Frankfurt nach Leipzig. Einer, der noch einen länger laufenden Vertrag hatte, der wirklich geknipst hat ohne Ende in der Bundesliga. Und wenn ich da an Spieler denke, die jetzt bei Gladbach Kandidaten sind für einen Transfer, allen voran Dennis Zakaria, dann muss man sich wahrscheinlich eingestehen, dass 30 Millionen in dem Fall relativ utopisch sind und man vielleicht, wenn man irgendwas rausschlagen könnte mit 20 Millionen, das schon richtig, richtig gut wäre, denn dieser Dennis Zakaria, und damit ist eigentlich die Überleitung auch zu unserem kleinen EM-Fazit, hat sich nun wirklich auch bei diesem Turnier nicht angeboten, hat fast nicht gespielt, er hat einen Vertrag, der nur noch ein Jahr läuft und er hat anderthalb sehr komplizierte Jahre hinter sich, die eine Hälfte verletzt, die andere versuchend wieder zurückzukommen, wieder zu alter Stärke zu gelangen. Das ist ihm bislang nicht gelungen und deswegen könnte es auch wirklich schwer sein. Alassane Player ist auch so ein Spieler, wo man sich wahrscheinlich nicht unfassbare Summen erhoffen könnte, wenn er wechseln würde. Dass der Markt vielleicht teilweise auch gar nicht das hergibt, was sich da viele einmal erhofft haben. Aber die Lage ist jetzt eine andere. Und das beste Beispiel dafür ist eben Dennis Zakaria, der, muss man jetzt dann auch sagen, Stichwort Realismus, wirklich eine sehr, sehr enttäuschende, wenn nicht gar katastrophale EM, gemessen an seinen Ansprüchen hinter sich hat.
Klar, also er war aus Gladbacher Sicht, wenn man über die Gladbacher Spieler redet, der große Verlierer der Europameisterschaft. Wir hatten ihn klar als Stammspieler eingepreist bei der Schweiz. Er hat gegen Wales in der Vorrunde 24 Minuten gespielt. In der Zeit ging das Spiel oder ging die Führung verloren. Er war gegen Spanien dann in der Startelf, hat nach wenigen Minuten ein Eigentor geschossen, hat dann ordentlich gespielt, aber am Ende hat das überhaupt nichts mehr verbessert. Er wollte sich da eigentlich präsentieren, war mit dem Anspruch zur Europameisterschaft gefahren, da an der Seite von Granit Xhaka richtig Rambazamba zu machen und sich damit für Top-Vereine zu empfehlen. Nichts draus geworden. Die anderen Schweizer haben einen riesen Aufriss gemacht. Dennis Zakaria war nur eine Randfigur, die man im Fernsehen mal ein bisschen beim Jubeln mit Jan Sommer gesehen hat. Das war es dann auch schon. Und wie gesagt, dann das extrem unglückliche Eigentor passt so zu seinen letzten anderthalb Jahren, die wirklich richtig, richtig schlecht für Dennis Zakaria gelaufen sind. Vor dem 7.3., vor dieser Verletzung, war er Gladbachs Silberfilet, der wertvollste Spieler, eigentlich unverkäuflich und jetzt schreibt sogar der ein oder andere schon, er sei ein Ladenhüter. Das ist dann schon ein krasser Einbruch und ja, abwarten auch bei Dennis Zakaria. Andere konnten sich bei der EM deutlich besser empfehlen. Für mich die beiden Gewinner, der Hauptgewinner Nico Elvedi, alles Spiele gemacht, keine Minute verpasst bei der Schweiz, richtig gut verteidigt, hat ganz klar dazu beigetragen, in dieses Viertelfinale zu kommen und dort die Spanier bis ins Elfmeterschießen zu bekommen. Jan Sommer, Vorrunde, so ein bisschen wie die Saison vorher war, so nach dem Motto, an guten Tagen hätte er auch. Das ist ja oft so bei einigen Bällen gewesen, beispielsweise bei dem von Ciro Immobile zum 3:0 für die Italiener. Aber dann diese beiden Spiele in der K.O.-Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Sommer herausragend. Da hat er einfach seine internationale Klasse bewiesen und hat damit unfassbar viel Selbstvertrauen getankt, ist zudem noch Vater geworden während der Europameisterschaft, auch wenn es zeitlich verpasst worden ist, die tatsächliche Geburt. Aber der wird mit richtig viel Selbstvertrauen zurückkommen, nochmal für sich als Persönlichkeit auf dem Platz, glaube ich, richtig gereift, sah auch gut aus, wie er einfach mal so aus sich rausgegangen ist. Das sieht man bei Jan Sommer ja auch selten, dass er da wirklich mal richtig abgefeiert hat und richtig stolz auf das war. Er ist immer sonst sehr cool. Also auch da nochmal was Neues angeboten und deswegen sage ich Sommer, Elvedi, die großen Gewinner. Matthias Ginter mit Abstrichen und Stevie Leiner, klasse Tor geschossen, mit Österreich Geschichte geschrieben, auch wenn es dann am Ende gegen Italien, den für mich Top-Favoriten, knapp nicht gereicht hat, haben die Österreicher sich super verkauft und dazu hat Stevie Leiner beigetragen, hat seinen Stiefel gemacht, hat dann dieses, ja, das war ja ein Tor, das muss man erstmal schießen. Vielleicht Chance auf Tor des Monats, vielleicht der Sportschau hier mal empfohlen und für ihn wäre es klasse. Aber auch da Matthias Ginter, wie gesagt, bei Deutschland zum Stammspieler geworden. Bei ihm überschattet natürlich dieses Achtelfinal aus, dieser blutleere Auftritt gegen England der ganzen Mannschaft, aber beide auf einer Kategorie. Und dann Laszlo Benes, der sich seinen Traum Europameisterschaft erfüllt hat. Das sind für mich so die Borussen, die bei der EM schon was mitnehmen werden.
Ja, ich denke auch, Brelembolo auch ein Torschütze, das deutlich schönere, wie du gesagt hast, Stefan Leiner. Ich finde, bei dem hat man auch einfach wieder seine Verlässlichkeit gesehen. Also der bringt halt immer das, was man von ihm erwarten kann. Auch international hat er auch in der Champions League echt gute Spiele für Borussia gemacht und wird dann auch sicherlich unter seinem Landsmann Adi Hütter eine wichtige Rolle spielen. Laci Benes, einer der Spieler, über die wir gesprochen haben, wenn er dann zurückkommt, bei denen man auch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht, welche Rolle er spielen wird im Mittelfeld. Bei Borussia ist er sozusagen jetzt am 1.7. wieder Borussia geworden, dann kein Leihspieler des FC Augsburg mehr, frisch verlobt jetzt, ne? Wenn man schon alle biografischen und familiären Dinge jetzt hier abhaken. Also ja, keine Kinder unterwegs, aber verlobt jetzt. Ja, weiß ich nicht, aber er hat es nicht verkündet, sagen wir es so. Also wir wissen es nicht, dass es so ist. Also kannst gerne nachfragen bei ihm. Ja, aber gut, genau. lass uns nicht abschweifen, was das angeht. Und ansonsten bei den beiden deutschen Spielern, die jetzt nicht gespielt haben, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann, eher erwartbar, bei Hofmann sowieso, bei Neuhaus hätte man vielleicht gedacht, irgendwann mal ein paar Minütchen. Das lag dann aber weniger an ihm als an der deutschen Nationalmannschaft, die er allein in jedem einzelnen Spiel zurückgelegen hat. Das ist ja auch gar nicht gewohnt aus Gladbach. Da führt er ja immer. Und dann gibt's den Ausgleich. Also war er vielleicht deshalb auch nicht gefragt. Aber seine Zeit könnte jetzt, gerade nachdem Toni Kroos zurückgetreten ist, sicherlich nach der Europameisterschaft anbrechen. Ich lege mich jetzt auch mal fest, dass das als Brusse der Fall sein wird, dass Florian Neuhaus auch für sich in den letzten Monaten erkannt hat, dass er noch dieses Jahr ranhängen sollte in Gladbach, dass ihm das sehr gut tun wird und er dann nächstes Jahr mit 25 Jahren, wenn es denn so ist, ein sehr, sehr begehrter Spieler weiterhin sein wird auf dem Transfermarkt und dann auch einer, der sicherlich bei einem großen Verein unterkommen kann und dann auch dort eine gute Rolle spielen. Ja, so viel zur EM und sicherlich in unserer nächsten Folge reden wir dann auch mal darüber, wie es ausgegangen ist. Christoph Kramer hat schon noch mal ein bisschen drüber gesprochen, jetzt als Borussia-Profi, nicht mehr als ZDF-Experte, was er so erwartet von den Halbfinals und dem weiteren Verlauf. Können wir nächste Woche vielleicht noch mal ein paar Sätze drüber verlieren, was vielleicht auch Borussia mitnehmen kann von dieser Europameisterschaft. Und würde sagen, dann sind wir jetzt am Ende unserer Saison-Einstiegsfolge. Auch bei uns ein erfolgreiches Herantasten an die neue Saison.
Ja, natürlich. Man muss ja erstmal schön, dass du wieder da bist.
Ja, das
genau. Als Gesprächspartner bist ja zum Glück nicht in die Babysprache abgeglitten und sprichst nur noch vom Ballerballer.
Kommt noch.
Noch nicht genug Zeit miteinander verbracht mit der Kleinen. Nee, schön, dass du wieder da bist. Ich denke mal, wir konnten euch mal so die ersten Einblicke der neuen Trainer, Ära Adi Hütter, Christoph Kramer hat gesagt, eine neue Zeit hat angebrochen, so nehmen wir es dann mal auch und auch für den Podcast, wir zählen natürlich weiter, das ist jetzt glaube ich die 202. Folge.
Es war doch die letzte Folge, die wir zusammen hatten, war die Jubiläumsfolge, stimmt, dann eine
genau,
mit Thomas Urke und genau, jetzt eben 202.
Genau und es wird weitere geben, die nächste dann nächste Woche, wir werden für euch weiter an Borussia dranbleiben, die EM auch da vom Timing her genau richtig abgeschlossen. Also einen Tag vor Trainingsauftakt waren alle Borussen raus aus dem Turnier und das passt dann schon. Dann werden sie irgendwann alle aus dem Urlaub kommen und wir werden dabei sein in der ersten Reihe und bis dahin sportverbundenes Vergnügen. 10 Trainingseinheiten plus ein Spiel nächste Woche und danach sprechen wir uns wieder.
Genau, dann auch über das Testspiel gegen Viktoria Köln, das wir beide besuchen werden, im altehrwürdigen Grenzlandstadion, wo auch Marco Rose vor 2 Jahren seinen Auftakt hatte. Und ja, da wird es dann also nächste Woche schon wieder einiges zu besprechen geben. Hat es ja heute auch schon dann mitten aus der Vorbereitung sicherlich auch ein bisschen mehr passiert im Training als bislang. Ich freue mich drauf. Also ja, schön auch wieder da zu sein, mit dir hier zu quatschen. Bin gespannt auf die neue Saison. Und bei uns nicht so viel neu wie bei Borussia im Team. Transfers wird es auch nicht mehr geben. Deswegen, das ist unser Team für die neue Saison. Ja, hoffe, euch hat es gefallen. Empfehlt uns gerne weiter. wenn ihr diesen Podcast hört, lasst eine Bewertung vielleicht mal da. Gerne natürlich 5 von 5 Sternen, wenn es denn so sein sollte. Nach wie vor auch gerne immer E-Mails mit Kritik, Anregungen, Lob, was auch immer, Hinweisen an fohlenfutter@rheinische-post.de. Postkarten, warten wir noch ein bisschen mit den Aufrufen, weil wir so langsam auch mal wieder in die Redaktion zurückkehren werden, da dann auch also Normalität einkehren wird. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Tschö.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de